Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. Und was jetzt folgt, ist ein sogenanntes Kompressor-Deluxe. Das bedeutet ein Schwerpunkt aus unserer Kompressorsendung, die Sie, die ihr auch im Deutschlandfunk Kultur hören könnt. Im Moment hat sie sich aufgelöst in einer größeren Sendefläche wegen Corona. Und einmal in der Woche widmen wir uns einem Thema, das wir uns dann aus verschiedenen Perspektiven anschauen. In dieser Woche ist es der Geburtstag von YouTube. 15 Jahre YouTube ist der Anlass. Und YouTube ist natürlich das weltweit größte Musikarchiv und damit auch so ein Schauplatz aller möglichen popkulturellen Trends. Es ist auch Plattform öffentlicher Debatten geworden. Es ist das Zuhause von Influencern, von Gamern, von Amateurfilmern, aber natürlich auch von Rechten und von Verschwörungstheoretikern. In diesem Kompressor Deluxe gibt es einen Ausschnitt aus dieser Welt zu hören. Meine Kollegin Gesa Ufer präsentiert quasi diesen Schwerpunkt und hat unter anderem ein Gespräch geführt mit der YouTuberin Jolina Menon. Sie ist eine der bekanntesten Transfrauen in Deutschland auf der Plattform und sie hat ihre geschlechtsangleichenden Operationen aus dem Krankenhaus auf YouTube mit aller Welt geteilt. Hier folgt das Gespräch mit Jolina Menon und meiner Kollegin Gesa Ufer und dann noch mehr aus der bunten Welt von YouTube, das gerade 15 Jahre alt wird.
Jolina Menon, sie ist 92 in Bremen geboren, hat heute fast 300.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Hier hören wir mal in das erste Video in ihrem Kanal aus dem Oktober 2013.
Hallo meine Lieben, ich bin's Julian. Mein heutiges Video ist ein What's in my bag Video. Und die passende Tasche, über die ich heute reden werde, beziehungsweise über ihren Inhalt, ist meine neueste Errungenschaft. Und zwar ist es die Michael Kors Hamilton in der Gromit-Version. Ja, schwarzes Leder, ein paar goldene Löcher drin. I love it!
Warum haben Sie 2013, damals ja noch als Julian, dieses Video gedreht und der Welt über Ihre Tasche erzählen wollen?
Ich habe meine erste Leidenschaft für YouTube 2008 entdeckt und irgendwie nie den richtigen Start gefunden und zwischenzeitlich auch oft hinterfragt, ist das Ganze das Richtige, sein Leben mit der Welt zu teilen? Und 2013 habe ich den Entschluss getroffen, ich mache das jetzt seit bestimmt 5 Jahren hobbymäßig, wenn dann jetzt mal richtig. Und meine Tasche vorzustellen war das erst x-beliebige, wo ich mir gedacht habe, ja, ich finde es eigentlich immer spannend, in den Handtaschen meiner Freundin rumzuschnüffeln. vielleicht interessiert ja auch ein paar meiner Zuschauer, was ich so in meiner Tasche habe.
Trotzdem, mir ist immer noch nicht so richtig klar, wann man sich eigentlich entscheidet, ich will YouTuberin werden. Wie kommt das genau? Also was für Motive stecken dahinter?
Meine erste Intention war tatsächlich 2008, als ich einen Schüleraustausch gemacht habe. Und damals habe ich YouTube als Videotagebuchplattform benutzt, um über meine Videos, die ich dort gepostet habe, weiterhin den Kontakt zu meinen Freunden in Deutschland zu halten und ihnen einen Eindruck zu geben, was mein Leben in den USA jetzt so ausmacht. Hm. Es war damals nie die Intention, ich muss jetzt YouTuberin werden, denn damals konnte man mit YouTube auch noch gar kein Geld verdienen. Mir war für lange Zeit auch gar nicht bewusst, als diese Funktion denn ins Leben gerufen wurde, dass ich dafür eventuell ja auch schon in Frage käme. Denn tatsächlich meinen ersten Euro habe ich erst 2016 verdient.
Ah, okay. Na, jetzt ist natürlich Menschen, die da bisher keinerlei Berührungen hatten, nicht ganz einfach klarzumachen, wieso man Tipps und Trends zum Thema Make-up, Beauty und Fashion zeigt oder warum das auch so viele Leute so gerne sehen. Was denken Sie, was macht den Charme von YouTuberinnen und Influencern eigentlich aus?
Ich glaube, der primäre Unterschied zum Beispiel zu Zeitschriften ist einfach, dass es bei uns YouTubern halt eine echte Person gibt, mit der man diese ganzen Tipps assoziieren kann. Es ist nicht so standardisiert, sondern ich zum Beispiel habe dunkle, lange, lockige Haare. Und wenn ich Tipps zu Frisuren gebe, ist es vielleicht nochmal ein anderer Schnack, als wenn ganz allgemeine Tipps gegeben werden oder von einer Blondine mit eher feinem Haar Tipps gegeben werden.
Nun ist ein durchgängiges Thema bei Ihren Videos auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, mit dem Körper, mit Geschlechternormen. Sie haben sich als trans geoutet und entschieden, diesen ganzen Prozess der geschlechtsangleichenden Operationen und Behandlungen öffentlich zu machen, transparent zu machen. Es ist sehr ungeschminkt, was wir da sehen. Sie liegen in einer Klinik und filmen sich, wie hier in diesem Ausschnitt, einen Tag nach der Operation.
Guten Morgen. Bin Tag nach meiner OP. Und mir geht's heute Nacht nicht so gut. Die Nacht war super. Hab mich richtig gut geschlafen. Hatte keine Schmerzen. Aber heute Morgen tut mir irgendwie alles weh. Ich habe gerade schon Schmerzmittel bekommen, aber irgendwie bringt das alles nichts.
Julina Menn, warum wollten Sie diesen Prozess so öffentlich machen?
Ich glaube, der wichtigste Schritt, gerade wenn es darum geht, für Akzeptanz zu kämpfen, ist, transparent zu sein. Ich denke mir immer wieder, wie soll ich andere Menschen ihre Schicksale und Geschichten verstehen oder Verständnis dafür zeigen, wenn ich selber gar nicht wirklich weiß, wie es sich anfühlt, in eben jener Haut zu stecken. Und gerade Transsexualität ist in Deutschland halt noch ein sehr, ja, kleines Thema. Es hat in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber ich habe mir einfach gedacht, wenn ich auch nur einen kleinen Beitrag leisten kann, dass mehr Leute über die Thematik Bescheid wissen und vielleicht auch mal gesehen haben, wie man sich nach solchen Operationen fühlt, dann habe ich schon ja ordentlich was erreicht.
Wir haben ja heute hier im Deutschlandfunk Kultur so eine Art kleines YouTube-Geburtstagsfest und deswegen vielleicht diese ungewöhnliche Frage, aber wie verdient man eigentlich bei YouTube Geld? Also wie funktioniert das? Sie haben jetzt 300.000 Abonnenten, kann man dann davon schon leben?
Ja, also man kann es nicht immer so ganz an der Zuschauerzahl festmachen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Der erste Schritt ins Geldverdienen, was Social Media und YouTube angeht, ist meist die Werbung, die von YouTube selbst geschalten wird. Wenn man sich auf YouTube Videos anguckt und die anklickt, kommt manchmal im Vorfeld eine Werbeanzeige. Das wird von YouTube selber organisiert und man wird halt gefragt, möchte man, dass vor seinen Videos Werbung kommt oder nicht? Und wenn man sich dafür entscheidet, dann wird man halt prozentual an diesen Werbeeinnahmen beteiligt. Es gibt selbstverständlich auch noch die Möglichkeit, eigene Kampagnen mit Marken zu machen, wo ich halt selber Produkte in meinen Videos vorstelle. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass ich eigene Produkte auf den Markt bringe und die halt meinen Zuschauern dann auch vorstelle.
Julina Menn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und wer Ihre ganze Geschichte lesen möchte, möglicherweise auch lieber, als sie nochmal bei YouTube nachzuschauen, der kann das in ihrer Biografie tun. Storytime heißt der Band, erschienen im recht neuen Verlag Community Editions. Nach dem Verschwinden von MTV und dem Ende von Viva, da ist das Medium Musikvideo im großen Stil abgewandert und zwar aus dem Fernsehen ins Netz und da vor allem auf YouTube wiederzufinden. Da haben die beliebtesten Musikvideos der letzten 15 Jahre nicht ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen Klicks. Wir sprechen hier von über mehreren Milliarden. Und über diese meistgeschauten Musikvideos der letzten Jahre und was uns die über die Evolution des Musikvideos und YouTube generell erzählen, das besprechen wir jetzt mit meinem Kollegen Mike Herbstreuth. Hallo nach Köln.
Hi.
Herr Herbstreuth, das erfolgreichste Musikvideo auf YouTube überhaupt ist eins, da möchte ich sagen, da habe ich so ein bisschen Angst und möchte mich auch schon im Vorfeld entschuldigen, weil das einer wirklich der nervigsten Songs langer, langer Zeit ist und wir ihn garantiert den Rest des Tages nicht mehr aus dem Ohr kriegen.
Ja, das stimmt. Wobei eigentlich muss man auch nur den Songtitel in so einem bestimmten Rhythmus sagen und direkt dann hat man einen Ohrwurm, finde ich.
Ich würde mal sagen Despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. So, ich denke, das reicht. Das Video zu diesem Song von Luis Fonsi wurde seit 2017 ganze 6,7 Milliarden Mal geklickt. Das ist eine wahnsinnige Zahl.
Ja, auf jeden Fall. Aber Despacito ist nicht nur unglaublich erfolgreich, also nach wie vor. Es ist auch so die Spitze von einem Trend, den es jetzt schon ein paar Jahre auf YouTube gibt. Also 2017, da waren unter den 10 meistgeguckten Musikvideos 6 Stück von spanischsprachigen KünstlerInnen. Und 2018 waren es dann sogar 8 von den 10 erfolgreichsten auf YouTube. Und man sieht da ganz gut so eine globale Entwicklung. Also Lateinamerika ist einfach ein riesiger Markt für die Musikindustrie, der digital erst in den letzten Jahren immer mehr erschlossen wurde. Ist, weil dort der Breitbandzugang einfach viel, viel billiger geworden ist und auch der Ausbau viel besser. Quasi so ein schlafender Riese, der die letzten Jahre aufgewacht ist. Und deshalb sind lateinamerikanische KünstlerInnen mittlerweile extrem dominierend in den YouTube-Charts. Gar nicht unbedingt englischsprachige, auch wenn so Leute wie Ed Sheeran oder Taylor Swift mit ihren großen Hits natürlich auch so unter den erfolgreichsten Videos sind.
Ein anderer Musiker, der tatsächlich aus einem anderen Beritt kommt, das ist ein Mensch, der eben auch eines der meistgeklickten Musikvideos aus den letzten Jahren kreiert hat, und zwar der hier. Psy mit Gangnam Style. Wie kommt's, dass dieser Hit von Psy so unfassbar oft geklickt worden ist? Bis heute sind es 3,6 Milliarden Mal für einen Song und ein Video, das ja eben um einen bestimmten Stadtteil in Seoul geht und das ja aber auch wirklich so einen ganzen Tanzstil begründet hat, ne?
Ja, bei Gangnam Style, da sieht man ganz gut, was so ein viraler Tanz eigentlich bringen kann einem Künstler. Also so versuchen seitdem viele KünstlerInnen Erfolg zu haben. Psy, der war da so die Blaupause 2012. Aktuell wird das allerdings mehr bei TikTok probiert. Aber auf YouTube hat das mit den viralen Tänzen so ein bisschen angefangen. Auch der Harlem Shake zum Beispiel, der ist damals viral gegangen. Aber Gangnam Style, das war so der Vorreiter, den total viele Leute dann in eigenen Videos nachgemacht haben. Und Psy war damals auch zum Beispiel in extrem vielen Late-Night-Shows in den USA zu Gast, wo er vorgetanzt hat oder hat Britney Spears den Tanz höchstpersönlich beigebracht und ein paar anderen Promis, ja, so Sachen halt. Und das Ganze war dann natürlich auch so erfolgreich, weil es sich an ein internationaleres Publikum gewendet hat. Damals in Asien war es ein riesiger Erfolg, genauso wie zum Beispiel auch Lean On von Major Lazer.
Da hören wir auch nochmal ganz kurz rein.
Ja, das klingt jetzt gar nicht mal so super international, aber Major Lazer hat das Video in Indien gedreht, fürs Video indische Tänzerinnen engagiert, die so einen traditionell angehauchten indischen Tanz zum Song gemacht haben. Und das kam dort super an, also jede Menge Klicks aus Indien, viele indische Kommentare unter dem Video auch. Und so hat es der Song dann auch unter anderem in die Top 15 der erfolgreichsten YouTube-Musikvideos geschafft. Also auf YouTube kann man so seit Jahren sehr schön diese Globalisierung der Popkultur beobachten.
YouTube scheint sowieso wirklich so ein bisschen so eine Art Trendindikator zu sein. Also ich weiß noch, dass es 2009 so ein paar Videos gab, die so einen Effekt benutzt haben, als ob das Video hängt. Also als wie so einen kleinen Riss in der Schüssel, weil die Internetverbindung schlecht ist. Das kennen wir ja dieser Tage. Was damals aber auch tatsächlich noch viel häufiger war, zumindest bei mir zu Hause. Kanye West hat diesen Effekt auch genutzt.
Ja, das gerade was so visuell zu bestimmten Zeiten eine große Rolle spielt, wie eben dieser Effekt damals, sowas sieht man dann immer sehr, sehr schnell in Musikvideos auf YouTube. Also als sich die Instagram-Ästhetik langsam durchgesetzt hat, so 2-3 Jahren, da gab es auf einmal sehr viele KünstlerInnen, die ihre Musikvideos hochkant aufgenommen haben, sodass man sie eben perfekt auf dem Handy gucken kann. Und gerade gibt es einige MusikerInnen wie Selena Gomez oder Lady Gaga, die drehen ihre Musikvideos komplett mit dem neuen iPhone. Also bei YouTube, da kann man immer so schön beobachten, wie weit wir gerade so sind, was Technik angeht und wie so eine Technik auch langsam von experimentierfreudigen, so Early Adoptern, wie es halt Künstlerinnen oft sind, in den Mainstream übergeht. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein. Also Popkultur ist ja immer so ein sehr guter Indikator für Trends und Musikvideos dann eben eine Form der Visualisierung von bestimmter Popkultur.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass es mir, also fällt eben doch auch auf, dass es immer wieder Videos ohne Bild, Bewegtbild gibt, sondern wo man dann eben nur den Sound hört. Und das deutet eben darauf hin, dass es einfach illegal hochgeladen wurde, ne?
Ja, das ist so ein bisschen der Fluch und Segen von YouTube. Also jeder kann alles gratis hochladen, deshalb ist YouTube eben auch das größte Musikarchiv der Welt. Es gibt da jede Menge Songs, die finde ich tatsächlich nur da. Also nicht bei iTunes, nicht bei Spotify, und dazu gibt es auf YouTube dann noch Remixe, Live-Versionen und alles Mögliche. Aber da haben natürlich die KünstlerInnen oft nichts von. Und YouTube wird zwar immer besser darin, solche Sachen rauszufiltern, aber bei all den Stunden Videomaterial, die da pro Minute hochgeladen werden, ist es einfach unmöglich, das alles zu entdecken. entdecken oder zu löschen. Und vielleicht ja, wollen sie es auch gar nicht, weil es für die NutzerInnen ja ein großer Vorteil ist. Also ich habe auch viele Freunde, bei denen läuft dann halt den ganzen Abend über Musik auf YouTube, wo andere vielleicht eine Schallplatte auflegen. Und das sind dann alles Klicks, und Klicks sind Werbegelder für YouTube, die unfassbare Gewinne machen. Allein letztes Jahr 15 Milliarden Werbeumsatz, im Gegensatz zu so einer Plattform wie Spotify, die jetzt seit Jahren schon extreme Verluste macht.
Mike Herbstreut über die erfolgreichsten Musikvideos auf YouTube. 15 Jahre YouTube, das bedeutet auch 15 Jahre Debatten, die YouTube-Kanäle angestoßen haben. Zuletzt etwa die der CDU, beziehungsweise die über den Klimawandel nach dem populären Video des YouTubers Rezo. Doch neben den schillernden Erfolgen ist YouTube auch eine Halde von Millionen Videos, die absolut gar keiner anschauen möchte. Unser Autor Dennis Kogel hat sich auf die Suche gemacht nach dem YouTube, das wir nicht sehen, weil es niemand sieht.
Ein Mann sitzt am Schreibtisch und packt aus. Das Luftpolster raschelt, er murmelt etwas auf Russisch. Es ist so leise, dass ich es nicht verstehe. MVI4103 heißt das Video. Dann endlich der Gegenstand. Eine längliche Taschenlampe? Ein Sextoy? Eine Antwort gibt es nicht. Er macht die Kamera aus. Das Video ist vorbei. Es gibt keine Kommentare. Ich bin der erste Zuschauer, der dieses Video sieht. Auf dieses Video stoße ich auf der Webseite PetitTube, also sowas wie Vince YouTube. Es zeigt zufällig ausgewählte Videos, die keine oder kaum Zuschauer gefunden haben. Zum Beispiel das hier, das gerade läuft. Ein älterer Mann spielt Gitarre in einem violett ausgeleuchteten Raum. Der violette Gitarrist ist wirklich nicht gut. Aber so schlecht, dass wirklich niemand zugucken will? Das muss doch wehtun, so ein Video online zu stellen, das niemand möchte. Über 1 Milliarde Stunden Videomaterial landet täglich auf YouTube, so die offiziellen Zahlen der Plattform. Die Anzahl an Kanälen mit mehr als 1 Million Abonnenten ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 65% gestiegen, heißt es auf YouTubes Presseseite. Aber laut einer Untersuchung der Marktanalysefirma PEX teilen die meisten Videos das Schicksal des violetten Gitarristen. 91% aller Videos bleiben unter 1000 Zuschauern. Kurz, der größte Teil von YouTube bleibt weitgehend ungesehen. Nächstes Video. Auf diesem Kanal liest eine französische Roboterstimme Worte in Sätzen vor. Es gibt hunderte Videos und ich bin einer der ersten Menschen, der sie anklickt. Was ist der Sinn dieses Kanals, außer in die Statistik von YouTube einzugehen? Ein 30-sekündiger Tropfen in einem See von über 1 Milliarde Stunden am Tag. 2017 untersuchte der US-Medienwissenschaftler M. Laik Khan, warum Menschen YouTube nutzen. Seine Erkenntnis: Diejenigen, die Videos hochladen, wollen andere informieren, mit Mitmenschen interagieren und ihren eigenen Status erhöhen. Aber nichts davon trifft auf irgendein Video, das ich sehe, zu. Ich wechsle die Webseite. Auf astronaut.io werden ebenfalls Videos angezeigt, die nicht geschaut werden. Aber der Algorithmus zeigt neuere Videos.
Hey Kindergartners, happy Monday. I hope that you had a great weekend. I want you to know.
Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ich etwas sehe, was ich nicht sehen sollte. Immer wieder werden mir jetzt Videos angezeigt von Kindergärtnerinnen, die per YouTube mit ihren isolierten Schülerinnen und Schülern sprechen.
Hey, we're gonna sing some songs. Let's start with Pumpkin. Ready, everybody, show me your thumbs.
Auch die ungeschauten Videos dokumentieren, was in der Welt passiert. Einmal sehe ich ein Video von einer Trauerfeier in den USA. Das Video ist nicht öffentlich gelistet. Doch auf PetitTube oder astronaut.io sind die Videos trotzdem zu sehen. Ob die Trauernden wissen, dass gerade ein Journalist in Deutschland sieht, wie sie über ihren verstorbenen Freund sprechen?
Nein, das war wegen Vorlobby, Bro.
Am Ende meiner Reise durch das YouTube, das niemand sieht, stoße ich auf einen Livestream von zwei Jungs. Einer aus Hamburg, der andere aus Bayern. Sie spielen Warzone, den neuen Modus vom Multiplayer-Shooter Call of Duty. Außer mir guckt niemand zu. Im Chat gebe ich mich als Journalist zu erkennen und frage, warum sie überhaupt streamen, wenn nur ich zuschaue.
Man streamt ja auch ein bisschen für sich selber, so dass das pusht einen ja auch so ein bisschen, wenn andere zugucken, möchte man ja umso besser sein. Man möchte ja, dass den Leuten das gefällt, was sie sehen. So.
Vielleicht ist das ja der Grund, warum so viele Leute so viele Videos hochladen. In der Hoffnung, dass es irgendjemandem da draußen in der Welt gefällt. Aber vor allem für sich selbst. Mir hat der Livestream gefallen. Ich lasse ein Abo da. Vielleicht schaue ich beim nächsten Mal ja wieder zu. Aber ich glaube, die beiden Call of Duty-Jungs streamen weiter, auch wenn niemand guckt. Genauso wie der russische Mann immer weiter auspackt. Ja, er packt wieder aus. Und nur ich schaue zu.
Das war ein Kompressor Deluxe zum 15. Geburtstag der Plattform YouTube. Und das haben Sie, das habt ihr gehört, als Ausschnitt des Kompressor-Podcast-Feeds. Wer den noch nicht abonniert hat, man kann es zum Beispiel tun über iTunes und Spotify. Dort gibt es regelmäßig Interviews oder Beiträge aus der Welt der Popkultur. Und ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören.